SWR 2 Forum.
Am toten Punkt kann sich die katholische Kirche erneuern, am Mikrofon Silke Arning. Das Rücktrittsangebot des Münchner Erzbischofs hat die katholische Kirche in Deutschland schwer erschüttert. Die Reaktionen schwanken zwischen Respekt und Entsetzen. Einer der profiliertesten und bekanntesten Kirchenmänner nimmt den Hut und der Osnabrücker Bischof Bode prophezeit, nun werde kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Was bedeutet dieses Vorgehen und warum hat Kardinal Marx ausgerechnet jetzt die Segel gestreckt? Oder hat er das gar nicht? Wollte er vielmehr nur auf eine sehr radikale Art und Weise das Schiff zur Kursänderung zwingen? Aber kann ein solcher Amtsverzicht mehr sein als eine persönliche Geste? Darüber diskutieren im SWR 2 Forum Professor Dr. Bernhard Sven Arnuth, Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Tübingen, Monsignore Dr. Christian Hermes, erst Stadtdekan von Stuttgart, und Schwester Philippa Rath, Benediktinerin, Delegierte des Reformdialogs Synodaler Weg und bekannte Buchautorin, auch bekannt für ihre streitbare Stimme in der Sache der Frauen. Schwester Philippa, in den Medien war viel von dem Erdbeben die Rede, das dieses Rücktrittsangebot ausgelöst hat. Wie hat Sie dieses Erdbeben denn getroffen?
Ich muss Ihnen sagen, persönlich hat es mich kaum getroffen, weil ich nämlich damit gerechnet hatte, und zwar schon seit längerer Zeit. Ich habe beobachtet im Rahmen des Synodalen Wegs und auch sonst durch die Pressemitteilungen und alles, was Kardinal Marx so von sich gegeben hat in den letzten Monaten, dass er sich deutlich verändert hat. Und ich hatte das Gefühl, da läuft ein innerer Prozess ab, der jetzt zu einem Abschluss gekommen ist. Insofern war das für mich jetzt kein sehr großes Erdbeben. Allerdings als Delegierte im Synodalen Weg ist das für mich schon ein sehr deutliches Erdbeben, denn ich bin überzeugt, wenn er nicht mehr dabei ist, wird er uns sehr fehlen. Er war jetzt gerade in dem letzten Jahr doch ein wichtiger Motor und hat auch klar Stellung bezogen für fundamentale Reformen. Also da war das ganz sicher ein Beben, ja.
Herr Hermes, wie war das bei Ihnen? Wie sehr hat Sie der Amtsverzicht in den vergangenen Tagen beschäftigt? Wie groß war auch der Gesprächsbedarf in Ihrer Stuttgarter Gemeinde?
Ja, also ich habe gepredigt über die Unterscheidung der Geister und nachher sprach mich ein Kirchenbesucher an, das sei mir grandios gelungen, über den Rücktritt von Marx zu sprechen, ohne den Namen einmal zu erwähnen, was mich erstaunt hat, weil ich eigentlich das überhaupt nicht im Blick hatte. Aber es macht schon viele betroffen, weil Marx jetzt nicht irgendein katholischer Bischof ist, sondern natürlich eine ganz herausragende Persönlichkeit in der Bischofskonferenz und auch in der Weltkirche. Mich hat es persönlich betroffen gemacht, weil ich ihn über den Synodalen Weg und auch sonst immer mal erlebt habe. Ich habe auch diese Veränderung bemerkt, aber wir sprechen sicher noch darüber, zurückgetreten ist er ja noch nicht, aber wenn da angenommen wird, wer weg ist, ist weg. Und insofern wird das gravierende Auswirkungen haben. Ich habe aber einen Schock schon sozusagen letztes Jahr dann erlebt, weil eben Kardinal Marx ganz unzweifelhaft eine der tragenden Säulen des Synodalen Weges war und als Vorsitzender der Bischofskonferenz dann nicht wieder sich zur Wahl gestellt hat. Und da dachte ich mir schon vor einem Jahr, was wird wohl aus diesem Projekt, wenn diese wichtige Leitfigur nicht mehr von vorne das steuern kann.
Da werden wir sicherlich nochmal genauer hinschauen. Wie ist das bei Ihnen, Herr Professor Arnuth, der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode, der hat davon gesprochen, jetzt nun werde kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Teilen Sie diese Einschätzung?
Zunächst ist das ja ein starkes Bildwort, was der Bischof Bode damit genau gemeint hat. Weiß ich nicht, er hat sich den Begriff des Wendepunkts zu eigen gemacht und dann gesagt, mit diesen Steinen würde etwas gebaut, sei kein Schrottplatz, sondern eine Baustelle. Das lässt viele Assoziationen zu. Kein Stein auf dem anderen könnte sich zum Beispiel auf den Episkopat beziehen, wenn jetzt andere Bischöfe sich auch veranlasst sehen, nach persönlichen Konsequenzen aufgrund ihres Umgangs mit Fällen sexuellen Missbrauchs zu fragen. Denn es gibt ja viele amtierende Bischöfe, die nicht erst kurz im Amt sind und insofern sich vielleicht ähnlichen Anfragen und Vorwürfen ausgesetzt sehen wie Kardinal Marx aus seiner Zeit als Bischof von Trier. Was ansonsten in der Kirche umgebaut wird, beobachte ich als Kirchenrechtler mit Interesse, kann das aber nicht prophezeien.
Ich glaube, das wäre auch schwierig, dann würden Sie jetzt auch sicherlich ein sehr gefragter Mann sein, wenn Sie das alles vorhersehen könnten. Aber so einmal Ihre Einschätzung, ist es das Erdbeben als solches, es jetzt immer deklariert wurde?
Also es ist schon ein Beben, das damit auch durch die Kirche in Deutschland geht, weil eben Kardinal Marx eine so herausragende Persönlichkeit in der Kirche in Deutschland ist, als langjähriger Vorsitzender der Bischofskonferenz und, das ist ja vorhin schon gesagt worden, eben auch in der Weltkirche eine Bedeutung hat. Er ist Mitglied des Kardinalsrates von Papst Franziskus. Er ist in Wirtschaftsfragen in Rom sehr gefragt. Es ist eben nicht irgendwer, der da jetzt persönliche Konsequenzen zieht. Insofern, das ist schon ein Beben. Und die Querverbindung nach Köln, die jetzt in den Medien ja verschiedentlich gezogen wurde, ist ja durchaus da. Also der zweite wichtige deutsche Kardinal, der bisher jeden Rücktritt oder jede persönliche Verantwortung in Form eines Rücktritts für sich zurückgewiesen hat, steht jetzt sozusagen am einen Ende der Skala. Und Kardinal Marx mit seiner Erklärung vom Freitag, die Kirche sei in einem toten Punkt und er wolle seine persönliche Verantwortung nun mit diesem Schritt übernehmen, am anderen Ende der Skala. Mal gucken, was das bei den Bischöfen sonst so auslöst.
Ich erinnere mich an eine persönliche Begegnung mit Kardinal Marx in einem sehr kleinen Kreis, wo Marx dann ja in seiner durchaus deutlichen und präsenten Art, die er so hat, dann sagte, oh mein Gott, was haben wir früher alles vertreten und verkämpft. Also wo man schon auch merkte, da ist einfach auch so in dem Selbstverständnis, auch in dem Kirchenverständnis, im Amtsverständnis, bei aller barocken Präsenz und durchaus hat Kardinal Marx, genießt es auch, Kardinal Erzbischof von München zu sein. Ja. Aber da hat sich ganz, ganz viel entwickelt und da ist jemand, glaube ich, sehr, sehr sensibel geworden dafür, was jetzt in der Kirche ansteht an Reformen und wo vielleicht er aber auch jetzt vor Wände gelaufen ist, die er selbst mit seiner starken Position als unüberwindlich empfunden hat.
Ich würde gern dieses Rücktrittsangebot gern noch einmal einordnen. Ein Erzbischof tritt zurück, obwohl er aktuell eigentlich gar keinen Anlass dazu gehabt hätte. Es gibt zwar eine Misstrauensstudie im Erzbistum München und Freising, die gerade noch in der Arbeit ist. Das Ergebnis wird erst für den Sommer erwartet. Also insofern, da gab es jetzt noch gar keine Aussage. Warum tritt er also zurück und wie einmalig oder wie besonders macht es dann diesen Vorgang oder beziehungsweise dieses Rücktrittsangebot?
Das Entscheidende in diesem Rücktrittsangebot ist für mich, dass er einerseits persönliche Schuld anerkennt und Verantwortung übernimmt und andererseits die Verantwortung für das Scheitern, für die Gesamtinstitution Kirche stellvertretend als Bischof übernimmt. Und das finde ich schon einen ungeheuren Vorgang, der wirklich nicht nur Aufmerksamkeit verlangt, sondern auch höchsten Respekt. Er war ja in letzter Zeit auch im Rahmen seiner früheren Tätigkeit im Bistum Trier durchaus auch, sag ich mal, in der Schusslinie. Da gab es ja auch mehrere Fälle von Vertuschung von Missbrauchstätern, sodass da schon auch Dinge waren, die er sich persönlich dann, denke ich, auch übernommen hat, für die er die Verantwortung übernommen hat. Aber das Wichtigere ist für mich, dass er als Bischof bereit ist, für das Gesamtsystem zu stehen. Und das hat bisher keiner der anderen Bischöfe getan. Wir haben ja mehrere Rücktritte gehabt, unter anderem Erzbischof Heese von Hamburg. Das war aber im Grunde nur ein Rücktritt auf Druck des Gutachtens der Kanzlei Gerke im Erzbistum Köln. Und das war also aufgrund eines persönlichen Fehlers, den er als Generalvikar von Köln seinerzeit gemacht hat. Und da ist keineswegs die Rede von einer Gesamtverantwortung, die Bischöfe für die Kirche haben. Insofern hat das eine ganz andere Qualität, was Kardinal Marx jetzt für ein Zeichen gesetzt hat, denke ich.
Da würde ich jetzt gerne etwas Wasser in den Wein gießen. Bei allem auch persönlichen beeindruckt sein beim Anhören seiner persönlichen Erklärung, die er am Freitag vor der Presse abgegeben hat. Ich hätte mir vielleicht dann doch deutlicher gewünscht, dass er in seiner Erklärung nicht nur von möglichen eigenen Fehlern gesprochen hätte, sondern vielleicht doch nochmal deutlicher und konkreter in Bezug ja auf zwei Fälle, die auch öffentlich jetzt bekannt sind. Einmal der Fall Karin Weißenfels, die ihre Causa veröffentlicht hat, und der Fall des Pfarrers aus Freising, wo sehr klar ist, dass er nichts unternommen hat, um ihn aus dem Amt zu bringen oder zumindest zu verhindern, dass er weiter Gelegenheiten hat, Missbrauch zu begehen. Da hätte er für mein Gefühl ein bisschen stärker ich sagen können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein respektabler Schritt und er hat ihn weniger öffentlich unter Druck stehend getan als sein Hamburger Bischofskollege.
Was ich nochmal wichtig fand in der Pressekonferenz, und das ist natürlich, glaube ich, ein starkes Zeichen in dem gesamten Episkopat, die Aussage, es reicht nicht aus, erst dann Verantwortung zu übernehmen, wenn einem strafrechtlich etwas nachgewiesen wird. Beziehungsweise umgekehrt, sich nicht mehr verantwortlich zu fühlen oder moralisch sich entschuldigt zu fühlen, wenn einem nichts nachgewiesen wird. Da hat das Bischofsamt, und zwar mit großem Aplomb, einen anderen Anspruch an Vorbildlichkeit. Und sorry, da muss man einfach auch sagen, liebe Bischöfe, wer auf diesem hohen Ross einherreitet, der muss sich natürlich daran auch messen lassen. Und ich glaube, das war für ihn jetzt ein wichtiger Impuls, das einzubringen, eben zu sagen, also als Bischof darfst du sozusagen nicht an deinem Stuhl kleben, bis scheibchenweise die Öffentlichkeit oder die Strafverfolgungsbehörden dich zum Rücktritt zwingen, sondern da muss ein anderer Anspruch herrschen und dem müssen wir auch besser gerecht werden.
Und das war ja, wenn ich das ergänzen kann, diese Aussage wurde ja allgemein als Frontalangriff auch gegen Kardinal Wölki interpretiert. Ich interpretiere das aber durchaus auch in Ihrem Sinne, Herr Hermes, weiter. Es gibt noch eine große Zahl von Bischöfen, die bisher keinerlei Anstalten machen, irgendwelche Konsequenzen zu ziehen und auch Bistümer, in denen es keine Gutachten gibt. Also insofern war das schon in die gesamte Runde der Bischofskonferenz, denke ich, hineingeworfen.
Und vielleicht kann genau an diesem Punkt Kardinal Marx' Rücktrittsangebot an den Papst ja auch dann so etwas wie ein Auslöser für die Gewissenserforschung von Bischofskollegen sein, die noch nicht im Fokus journalistischer Recherchen oder von betroffenen Vereinigungen stehen. Ich bin wirklich gespannt, ob da vielleicht aus dem Episkopat in den nächsten Wochen oder Monaten Nachahmer hervortreten, bei denen bisher noch niemand so genau hingeschaut hat, die aber von sich aus die Karten auf den Tisch legen und Verantwortung aus ihrem Bischofsamt oder einem früheren diözesanen verantwortlichen Amt, wie etwa dem Generalvikariat oder anderen Funktionen in der Personalverwaltung, offenlegen.
Also man kann festhalten, es ist tatsächlich ein ungewöhnlicher und besonderer Schritt, weil Kardinal Marx eben nicht nur von seiner eigenen persönlichen Verantwortung und seinem Versagen spricht, sondern auch eben von dem kollektiven Versagen der Kirche. Er spricht ja auch tatsächlich von unserem eigenen Versagen, das diese Krise verursacht habe. Herr Hermes, haben Sie jetzt auch schon Ihr Büßerhemd bereitgelegt oder wie kommen diese Aussagen bei Ihnen an? Nehmen Sie sich da selbst auch in die Pflicht? Wie fragen Sie sich an?
Ja, natürlich. Also jeder, der in der Kirche irgendeine Verantwortung trägt, muss sich da in die Pflicht nehmen, ja, und muss sich prüfen, habe ich mich korrekt verhalten? Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, gerade weil ja immer wieder, wir haben ja auch verschiedentlich solche Bußgottesdienste gefeiert und ich habe mich immer vehement dagegen gewehrt. Ich weiß, dass es auch jetzt weiterhin solche Planungen gibt, irgendwelche Bußgottesdienste, wo dann die Gemeinde insgesamt zusammen mit dem Bischof sagen muss, wir haben uns schuldig gemacht, wo ich sage, nein, also so geht's nun nicht, ja, dass man sozusagen in der Gutwetterlage einen monarchischen Episkopat pflegt und durchaus selbstherrlich sein Amt ausführt. Aber wenn dann irgendwas schief läuft, dann wird sozusagen die gesamte Kirche in die Kollektivhaftung genommen und dann heißt es, wir alle haben uns schuldig gemacht. Nein, wir müssen darüber sprechen, wo Menschen sich individuell in ihrem Amt schuldig gemacht haben und natürlich auch, und da sind wir genau bei den Themen des synodalen Weges, wo wir systemische Gründe haben, wo tatsächlich auch zu viel Macht zu wenig kontrolliert konzentriert wird. Und das ist, finde ich, jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt an diesem Statement von Marx, dass er natürlich auch dieses Modell von monarchischem Episkopat in gewisser Weise jetzt in Frage stellt. Da würde ich sagen, müssen wir mit dem synodalen Weg andere Modelle entwickeln, weil es, glaube ich, nicht nur eine persönliche Überforderung von einzelnen Menschen ist, sondern auch tatsächlich der Struktur unserer Kirche, wie sie evangeliumsgemäß sein sollte, nicht entspricht.
Nun haben wir die Situation, was ich auch interessant finde. Wir haben einmal Kardinal Marx, der zurücktreten will, um damit Verantwortung zu übernehmen. Aber wir haben auch einen Kardinal Wölki, der sagt, er übernimmt Verantwortung, indem er bleibt. Also offensichtlich kann man das mit der Verantwortung übernehmen, dann doch in der katholischen Kirche sehr individuell auslegen. Was spricht denn für die andere Variante des Bleibens?
Kardinal Wölki hat gesagt, er wolle seiner Verantwortung gerecht werden, Sie haben es ja zitiert, indem er im Amt bleibt und konsequent Aufarbeitung betreibt. Im Erzbistum Köln glauben ihm das immer weniger Katholikinnen und Katholiken, dass er das wirklich kann. Aber das ist Teil des monarchischen Systems, das Herr Hermes eben angesprochen hat. Das kann tatsächlich der Bischof allein entscheiden, was für ihn Verantwortung übernehmen heißt. Über ihm kann das nur noch der Papst. Es entscheidet nicht das Gottesvolk einer Diözese, ob es seinem Bischof diese Leitung noch zutraut. Es gibt keine Form des Misstrauensvotums, der Abwahl oder Ähnliches. Was wir gerade in Köln sehen, ist eine apostolische Visitation, die offensichtlich dem Papst erforderlich schien, weil die Situation, die pastorale Situation im Erzbistum Köln so komplex ist. Und deshalb hat er zwei Prüfer dorthin geschickt, die ihm berichten sollen. Aber auch da ist es ja so, dass der Visitationsbericht nur an den Papst geht. Der wird nicht veröffentlicht. Also zumindest in der Regel nicht. Und der Papst entscheidet frei, ob er ihn veröffentlichen will oder nicht. Also auch diese Untersuchung ist eine systemstimmige im Kontext dessen, was Herr Harms eben beschrieben hat.
Also damit kann man jetzt nicht die Hoffnung verbinden, der Papst, der schickt jetzt zwei Aufpasser, die greifen jetzt mal richtig durch und die werden auch das Gespräch mit der Gemeinde suchen oder auch mit den Betroffenen, wie Sie es ja angekündigt haben, nicht nur mit dem noch amtierenden betroffenen Rat, sondern auch mit den zurückgetretenen Betroffenen im Erzbistum. Also insofern, wie viel Hoffnung kann man dann überhaupt auf diesen Prozess der Klärung setzen, auf diesen Klärungsprozess setzen? Schwester Philippa, was denken Sie?
Also ich setze schon eine Erwartung in die apostolische Visitation, dass alle Seiten gehört werden. Also erhoffe mir schon, dass da ein objektiverer Blick auf die Gesamtsituation im Erzbistum Köln passiert, dass das am Ende wieder in Rom landet und zunächst mal nicht veröffentlicht wird, ist systemimmanent, wie man das so schön sagt. Aber ich denke, der Papst wird Konsequenzen daraus ziehen. Und das kann man ja auch jetzt vergleichen, vielleicht ein wenig mit den Vorgängen um Kardinal Marx. Also für mich war jetzt eines der erstaunlichsten Dinge, dass der Papst ihm erlaubt hat, wie man das schön nennt, in unseren Kreisen erlaubt hat, seinen Rücktrittsgesuch überhaupt zu veröffentlichen. Das ist ja keineswegs die gängige Praxis. Und da ich davon ausgehe, dass der Papst nichts tut, ohne dafür gute Gründe zu haben, meine ich, dass er da auch etwas mit ausdrücken will. Und dass er also das vielbeschworene Erdbeben durchaus auch auslösen wollte in der deutschen Kirche. Sonst hätte er diesen Brief nicht in die Öffentlichkeit gegeben. Was immer der Papst mit Kardinal Marx vorhat, ob er ihn überhaupt aus seinem Amt im Erzbistum München sozusagen entlässt oder ob er ihn am Ende, was ich auch keine schlechte Sache fände, an seine Seite holt für den jetzt angekündigten weltkirchlichen synodalen Prozess. Das wäre meines Erachtens durchaus ein überlegenswerter Schritt. Und da könnte Kardinal Marx natürlich mit seiner wortgewaltigen und auch sonst durchsetzungsstarken Art einiges bewegen, denke ich. Und da wird sich noch zeigen, was da herauskommt.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die apostolische Visitation in Köln. Ich fand es sehr bezeichnend, dass der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bischof Betzing, auf die Frage, ob das jetzt ein Zeichen an Kardinal Wölki sei, gesagt hat, darüber sind wir hinaus, über das Momentum eines solchen Zeichens. Da gibt es jetzt eine Visitation und dann wird anderswo entschieden, wie es weitergeht. Ja. Aber zum Thema Misstrauensvotum, was wir eben auch erleben, ist, dass Gemeinden den Erzbischof ausladen von der Firmung und sagen, sie können hier nicht glaubwürdig als Bischof unseren Jugendlichen das Sakrament der Firmung spenden. In Düsseldorf, in einer Gemeinde, die von dem Thema massiv betroffen war, wie überhaupt die Stadtkirche von Düsseldorf. Also das muss ich mir mal vorstellen, was das heißt, ja, wenn eine Diözese dem Bischof sagt, bitte kommen Sie lieber nicht, weil wir das hier nicht vermitteln können, wenn Sie hier auftreten. Das ist sozusagen dann ein Bischof ohne Land, ein Bischof, dem tatsächlich die Menschen nicht mehr vertrauen. Der hat im Grunde fertig als Bischof. Der kann sein Amt nicht mehr fruchtbar ausüben. Und dann würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dann muss der Papst ihn entfernen. Aus seiner gesamtkirchlichen Verantwortung heraus darf er einen Bischof, dessen pastorales Wirken offenkundig fruchtlos ist, nicht im Amt belassen.
Vielleicht darf ich dazu legen, dass das für einen Pfarrer ausdrücklich ein Amtsenthebungs- oder Versetzungsgrund ist. Also das steht im Kirchenrecht ausdrücklich drin. Wenn der Bischof zu der Einschätzung kommt, dass ein Pfarrer in seiner Gemeinde, in seiner Pfarrei nicht mehr fruchtbar pastoral wirken kann, unabhängig davon, ob er dafür selbst verantwortlich ist, kann er ihn aus diesem Grund seines Amtes entheben. Allerdings gibt es auch im Erzbistum Köln ja schon seit einem guten Jahr das Narrativ, dass auch Kardinal Wölki lediglich einer Medienkampagne ausgesetzt sei, weil man ihn aus dem Amt jagen wolle, aufgrund seiner katholischen Standhaftigkeit gegen Reforminitiativen innerhalb des Synodalen Wegs. Also das ist jetzt auch kein ganz neues Narrativ. Mhm. Und auch das könnte an des Papstes Ohr gelangt sein, ohne etwas prophezeien zu wollen. Ich bin wirklich gespannt, wie beide Kardinalsfälle ausgehen. Ob der Papst den Rücktritt von Kardinal Marx überhaupt annimmt oder, nachdem er ja gesagt hat, er sei ausdrücklich nicht amtsmüde, vielleicht im Gehorsam doch dazu verpflichtet, im Amt zu bleiben. Und umgekehrt, was mit dem nicht rücktrittswilligen Kardinal in Köln passiert. Also das sind spannende Zeiten.
Er ist nicht amtsmüde, hat er gesagt. Und er hat auch ausdrücklich nochmal erwähnt, dass er jederzeit einsetzbar sei für eine geistliche Erneuerung der Kirche, wie es ja auch der Papst immer angemahnt hat und anmahnt. Also insofern könnte sein, dass er sich damit nach Rom sozusagen in den Vatikan verabschiedet hat mit diesem Rücktrittsgesuch, weil es dort ja auch viele Aufgaben für ihn gibt. Schwester Philippa, Sie haben schon den weltweiten synodalen Weg angesprochen. Er ist ein wichtiges Mitglied im Kardinalsrat schon von Anfang an, also den ja Papst Franziskus eingesetzt hat, um auch eben Reformen anzustoßen. Also insofern könnte man ja sagen, also kritisch betrachtet könnte man sagen, er hat sich gerade rechtzeitig abgesetzt, weil er sich dann auch nicht mehr den weiteren Verwerfungen in seinem Erzbistum und auch den weiteren Untersuchungsprozess im Erzbistum Köln nicht aussetzen muss, sondern spielt dann eben auf Global Player-Ebene sozusagen im Vatikan mit.
Also da muss ich jetzt aus meiner Sicht ein wenig widersprechen. Ich glaube nicht, dass er diese Intention hatte. Also mir hat die Erklärung und auch die Pressekonferenz, mir hat das sehr eingeleuchtet und ich fand diese Erklärung wirklich authentisch und nachvollziehbar. Also ich glaube nicht, dass dahinter Gedanken im Spiel waren. Was mich jetzt aktuell noch mehr beschäftigt ist, wenn der Papst den Rücktritt annimmt, dann wird Kardinal Marx im deutschen synodalen Weg zumindest keine oder nur eine Randrolle spielen. Und das ist für mich ein unüberhörbarer Auftrag an seine Bischofskollegen, aus der Deckung zu kommen. Wir haben ja, oder ich stelle fest, im synodalen Weg, es gibt nur sehr, sehr wenige, die sich einigermaßen klar positionieren für Reformen in der Kirche. Es gibt eine Fünfergruppe von Bischöfen, die sich massiv gegen jede Veränderung wehren und dazu auch alle Mittel und Wege in Bewegung setzen, um große Aufmerksamkeit auch zu bekommen, auch medial. Und ich bin der Meinung, und ich glaube, in dem Interview mit Bischof Betzing am Abend des Rücktritts von Kardinal Marx hat man schon bemerkt, dass er, finde ich, in manchen Fragen, die wir im synodalen Weg besprechen, deutlich klarere Positionen geäußert hat. Zum Beispiel zur Frauenfrage, zum Beispiel zur Frage von Macht- und Gewaltenteilung. So deutlich habe ich ihn noch nicht sehr häufig gehört. Und andere Bischöfe, von denen ich ganz genau weiß, dass sie im Grunde für eine Erneuerung der Kirche stehen, halten sich bisher sehr zurück. Und da würde ich mir hoffen, dass da ein wenig mehr Leben in den synodalen Weg kommt und auch klare Positionierung anderer Bischöfe.
Ich würde gern zu der Zeichenhaftigkeit des Rücktritts noch mal was sagen. Die Wirkung dieses Rücktritts als Impuls der Erneuerung, die darf man, glaube ich, nicht überschätzen. Und die alte Regel heißt natürlich immer, wenn man etwas bewirken will, dann muss man eben die Position innehaben, aus der man etwas bewirken kann. Sollte der Papst den Rücktritt von Kardinal Marxes Rücktrittsgesuch annehmen, dann macht's noch mal kurz Puff. Und ab dem nächsten Tag wird kein Medium, wird niemand mehr mit Kardinal Marx sprechen, weil er einfach nicht mehr der Erzbischof von München ist. Und wo auch immer er dann Verwendung findet. Und das muss ich sagen, das gefällt mir auch nicht so ganz an der ganzen Geste, weil das weiß ein kluger politischer Kopf wie Kardinal Marx natürlich selber auch. Wenn er das System verlässt, dann hat er sich selber der Einwirkungsmöglichkeiten beraubt, die er vorher hatte von seiner herausgehobenen Position her. Und ich glaube, das empfinden jetzt gerade die eher reformorientierten Bischöfe tatsächlich auch mit sehr gemischten Gefühlen, dass sozusagen der Lotse von Bord geht. Aber wenn der Lotse von Bord gegangen ist, dann ist eben auch der Lotse nicht mehr an Bord und ist nicht mehr der Lotse. Und da kann man jetzt mal gespannt sein, was das dann bewirkt. Also wenn er jetzt sozusagen ohne ein anderes hervorgehobenes Amt zu übernehmen einfach nur ausscheidet. Er hat in seinem Brief, das gehört so ein bisschen zur Rhetorik dazu, wir sind alles nur einfache Arbeiter im Weinberg des Herrn und so weiter. Er möchte wieder mehr Pastoral für die Menschen machen. Also ich tue mich sehr schwer, mir Kardinal Marx jetzt irgendwie als Kurseelsorger in Bad Wörishofen oder so vorzustellen. Aber wenn er jetzt nicht in ein anderes Amt kommt, dann hat er eben keinen Einfluss mehr. Und dann wird er auch nicht mehr wirklich wahrgenommen werden als Emeritus irgendwie. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sozusagen, natürlich haben Franziskus und er sicher schon auch über die Weiterverwendung gesprochen. Also das würde mich jetzt nun sehr, sehr wundern, wenn das nicht Gegenstand der Gespräche gewesen wäre. Aber jetzt so einen Rücktritt hinzulegen, auch mit diesem moralischen Impetus, und nachher käme heraus, ach so, da war eigentlich schon ein ganz anderes Amt in Sichtweite. Das würde ihm natürlich dann auch übel genommen werden, glaube ich. Also von daher ist das jetzt eine etwas unübersichtliche, aber sehr spannende Situation, die wir gerade haben.
Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, dass der Papst überhaupt erlaubt hat, jetzt dieses Rücktrittsgesuch zu veröffentlichen. Da steckt ja etwas dahinter, was wir alle nicht genau wissen. Wie schätzen Sie das ein?
Erwartbar wäre ja vielleicht gewesen, dass er die Entscheidung veröffentlicht.
Genau.
Aber offensichtlich will er sich damit noch Zeit lassen und setzt mit der Erlaubnis zur Veröffentlichung dieses Schreibens und der zugehörigen persönlichen Erklärung, denke ich, schon auch ein Signal in die Kirche in Deutschland hinein. Also das Erdbeben, von dem wir vorhin gesprochen haben, nimmt er damit, würde ich meinen, sehenden Auges und damit vorsätzlich in Kauf.
In Kauf, genau. Hat es vielleicht sogar beabsichtigt, ja.
Vielleicht sogar beabsichtigt. Warum er das tut, kann ich allerdings tatsächlich schwer einschätzen.
Am toten Punkt kann sich die katholische Kirche erneuern. Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Und darüber diskutieren Schwester Philippa Rath, sie ist Benediktinerin und auch Delegierte des Reformdialogs Synodaler Weg, der Tübinger Kirchenrechtler Professor Bernhard Anuth und Dr. Christian Hermes, Stadtdekan von Stuttgart. Das Rücktrittsangebot des Münchner Erzbischofs, das hat ja ganz schön für Wirbel gesorgt. Ich zitiere Sie nochmal, Herr Hermes, Sie haben gesagt, wer weg ist, ist weg. Also es wäre vielleicht auch sogar fatal, wenn jetzt der Papst diesem Gesuch stattgeben würde. Herr Arnold, was passiert denn, wenn der Papst Nein sagt?
Dann bleibt Kardinal Marx Erzbischof von München und Freising. Ein Bischof kann nur aus dem Amt scheiden, wenn der Papst seinen angebotenen Rücktritt annimmt oder wenn der Papst ihn auch ohne solch ein Angebot absetzt. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Auch Erzbischof Hesse hat ja sein Rücktrittsangebot an den Papst gesendet und obwohl er um Rücktritt und damit um Entlassung aus dem Amt des Diözesanbischofs gebeten hatte, hat er eine Auszeit von Papst Franziskus verordnet bekommen. Wenn er nicht im Amt bleibt, also wenn der Papst den Rücktritt annimmt, scheidet er links aus und ist damit, wenn ich denn das Statut der Deutschen Bischofskonferenz richtig einschätze, auch nicht mehr Mitglied des Synodalen Weges.
Mhm. Genau so.
Aber man kann auch nicht sagen, es findet jetzt ein allgemeines Aufatmen statt, wenn der Papst sagt, nee, also der Erzbischof bleibt jetzt mal in München und Freising.
Also das wäre eine schwierige Situation, weil also natürlich sagt Kardinal Marx, er sei überhaupt nicht demotiviert, überhaupt nicht amtsmüde. Ja gut, aber er hat jetzt den Papst um Entpflichtung von diesem Amt gebeten. Ja, und insofern wäre er natürlich jetzt schon auch irgendwie in einer schwierigen Situation, wenn es dann heißt, ja gut, jetzt machst du das erstmal weiter. Und zwar wirklich ja jetzt nicht noch ein, zwei Jahre, sondern er hat ja noch eine ganze Reihe Jahre, bis er dann sozusagen wieder um Entpflichtung nicht nur bitten darf, sondern muss. Also es ist eine sehr, sehr spannende Situation. Ich wollte auf den synodalen Weg nochmal eingehen und auch diesen weltweiten synodalen Prozess, den der Papst jetzt initiiert hat. Über mehrere Jahre soll jetzt sozusagen weltweit ein Beratungsprozess stattfinden, national, kontinental und auf weltkirchlicher Ebene. Wir fühlen uns mit unserem synodalen Weg, für den wir ja viel Schläge bekommen haben, von Menschen, die Fragen der Mitbestimmung und Partizipation der Gläubigen eher kritisch sehen und solche ablehnen, fühlen uns jetzt natürlich sehr bestätigt auf diesem synodalen Weg. Aber auch da muss man wieder hinschauen. Es gibt jetzt auch schon die ersten Stimmen, die sagen, ja, mit dem vom Papst initiierten synodalen Weg ist ja jetzt der deutsche synodale Weg obsolet. Jetzt müssen wir im Grunde alle Maschinen stoppen und dann läuft das nach der Agenda des globalen synodalen Weges. Das wird sicher nochmal für unseren synodalen Weg, ich bin ja da auch Delegierter, sehr, sehr spannend, wie das miteinander jetzt irgendwie verzahnt werden kann. Insbesondere auch, und da mache ich mir mal keine Illusionen, was jetzt auf römischer Ebene unter Synodalität verstanden wird und was auf deutscher Ebene unter Synodalität verstanden wird, das irgendwie zu vermitteln.
Wobei man sehen muss, denke ich, dass diejenigen, die jetzt behaupten, dass unser deutscher synodaler Weg sozusagen jetzt überflüssig wäre, in Anbetracht des weltweiten Prozesses, das sind genau diejenigen, die von Anfang an gegen den deutschen synodalen Weg waren und die auch alles immer wieder versuchen, um ihn zu blockieren. Aber es gibt auch ganz andere Stimmen, die durchaus deutlich auch sagen, wir können jetzt unsere Themen, die wir im synodalen Weg in Deutschland diskutieren, auf eine gute Weise in den weltweiten Prozess einspeisen. Also ich denke, da muss man auch beide Seiten sehen. Und die erste ist eine zwar laute, aber doch deutliche Minderheit. Und ich denke, die Mehrheit der Delegierten und auch der Bischöfe, auch wenn sie sich für meinen Geschmack zu wenig einsetzen, auch öffentlich, dafür sind, dass wir hier jetzt wirklich fleißig weiterarbeiten, ja, und zu guten Ergebnissen kommen.
Ich halte die Hoffnung aus kirchenrechtlicher Sicht, die viele mit dem synodalen Weg verbinden, tatsächlich für kaum begründbar. Einfach weil die Themen, die im synodalen Weg in Deutschland verhandelt werden, zumindest nach geltender Kirchenverfassung alles keine Themen sind, die teilkirchlich entschieden werden können. Und das, was jetzt der Papst unter dem Begriff synodaler Prozess und seltener auch synodaler Weg angekündigt hat, ist ja etwas ganz anderes als das, was in Deutschland stattfindet. Das ist der Vorbereitungsprozess auf die nächste Bischofssynode, die selbst ein reines Beratungsorgan für den Papst ist, also kein Entscheidungsgremium. Und die teilkirchlichen Prozesse im Rahmen der Vorbereitung dienen dazu, ein Instrumentum laboris, ein Arbeitspapier für diese Bischofssynode zu erarbeiten und sind zudem thematisch eng geführt auf das Thema Synodalität, denn das wird das Thema der nächsten Bischofssynode sein. Mehr als die begriffliche Parallele, dass in beiden Bezeichnungen das Adjektiv synodal drin steckt, kann ich da tatsächlich nicht erkennen.
Das finde ich eine sehr spannende Anmerkung. Sie meinten ja eben mit den Themen des synodalen Wegs in Deutschland sicherlich auch die Themen eben die Weihe von Frauen zu Priesterinnen oder auch eben der Zölibat, die Sexualität des Thema, Frauen im Amt, dass die eben sozusagen auf übergeordneter Ebene beim synodalen Prozess in dem Sinne gar nicht so zur Sprache kommen. Und für mich ist es auch wirklich ein bisschen schwierig, eines auf den einen Nenner zu bekommen. Da haben wir einmal einen Papst, der dieses Rücktrittsgesuch öffentlich macht und ihrer Einschätzung nach damit vielleicht so etwas wie auch ein Beben auslösen möchte. Andererseits haben wir einen Papst, ja, der sich verweigert, wenn es um die Segnung homosexueller Paare geht. Also insofern, wie passt das zusammen?
Naja, wir haben einen Papst, der, weil jetzt immer von Beben die Rede ist, der immer mal gerne Steine ins Wasser wirft und guckt, was passiert. Ich habe dieses Buch Wage zu träumen kürzlich gelesen von Papst Franziskus, was ich für sehr gelungen und sehr informativ halte. Aber da wurde mir deutlich, was auch an der Wahrnehmung des Papstamtes viele sehr irritiert, mich auch oft, dass das nämlich so changierend und oft unklar ist. Ja, dass er eben diese höchste monarchische Vollmacht, die ihm in der Kirche zur Verfügung steht, ob das jetzt die Kommunionempfang für konfessionsverbindende Paare, Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, die ganzen Themen raufen runter, viri probati. Also da wird irgendwo ein Stein ins Wasser geworfen. Er versteht sein Amt eher so als geistlicher Begleiter der Kirche, der Dinge mal anstößt und dann guckt, wie sie sich so entwickeln. Also so kann man vielleicht auch jetzt diese Absprache mit Kardinal Marx verstehen, ja, mal zu gucken, was löst das jetzt aus und wie wird das weitergehen. Und ich glaube aber tatsächlich auch im Blick auf diesen synodalen Weg weltweit, dass es erstmal um Synodalität geht, dass die deutschen Themen, die sind ja jetzt in den Stellungnahmen, auch die wir so in den letzten Monaten und Jahren gehört haben, im Grunde ist ja, wird ja eins nach dem anderen abgeräumt, ob das die viri probati sind, ob das der Zölibat der Priester ist, ob das die Weihe der Frauen ist und so weiter und so fort. Da braucht man sich ja keine Illusionen machen. Aber das Zahnpastatubenprinzip, das gilt halt immer und überall und auch in der katholischen Kirche. Wenn die Pasta aus der Tube ist, dann kriegst du sie halt nicht mehr rein. Und ich habe immer im Blick auf unseren synodalen Weg gesagt, der einzige Weg, da weiterzukommen, ist die Internationalisierung. Solange es ein deutsches Verfahren bleibt, auch mit diesen ganzen antirömischen oder antigermanischen Affekten zu sagen, ja, die Deutschen sind sowieso alles verkappte Protestanten und so weiter, dann wird das nicht weiterführen, sondern man muss im Grunde jetzt diese Anliegen internationalisieren und sich da auch koppeln und solidarisieren. Und da könnte es natürlich schon sein, dass im Rahmen dieses großen globalen synodalen Prozesses da einiges in Gang kommt, weil wir ja auch beispielsweise aus der Amazonensynode durchaus Stimmen kennen, die da auch gerne an verschiedenen uns ähnlichen Punkten weitergekommen wären.
Das ist der Punkt. Denn das möchte ich doch nochmal nachfragen.
Frauenrechte beispielsweise sprechen, ja, da weiß ich auch, dass es auf dem afrikanischen Kontinent, gerade in den Frauenorten, dass da richtig Dampf auf dem Kessel ist, ja, und zwar seit vielen Jahren.
Aber
und wenn das jetzt irgendwie sich verbindet, dann kann das aber doch überraschende Effekte dann nochmal hervorbringen.
Aber Sie haben eben davon gesprochen, der Papst versteht Sie als geistlicher Begleiter oder so haben Sie es wahrgenommen aus der Lektüre. Aber wenn wir nochmal das Bild von der Baustelle bemühen wollen, das Bischof Bode aufgezeichnet hat, dann ist ja die Frage, wo wird jetzt abgerissen, wo wird vielleicht doch nur ein bisschen umgestaltet und es muss ja jemanden geben, auch der die Abrissbirne schwingt und da entsprechende Zäsuren setzt. Also da reicht es ja nicht, sich als geistlicher Begleiter irgendwie zu verstehen.
Ja klar, reicht es nicht. Das ist schon auch was, glaube ich, diesen Pontifikat etwas überschattet, dass es viele Hinweise, viele Anstupser, viele Sprüche auch gab. Dann aber die Frage ist, wer holt es dann wieder ein und bringt es tatsächlich auch in ein, da wird jetzt Professor Arnold vielleicht sich auch freuen, in eine ordentliche rechtliche Form. Weil das brauchen wir eben als Institution am Schluss dann doch. Ja, nicht nur Anregungen und geistliche Impulse und irgendwas geschieht dann und wird wieder verboten und eingeholt und hin und her, sondern es muss dann irgendwann auch geordnet werden.
Und der Papst entscheidet ja durchaus auch, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf. Denn nachdem die Amazonas-Synode ausdrücklich gebeten hatte, viri probati, also bewährte Männer, ältere, verheiratete Männer zu Priestern zu weihen, ist er diesem Vorschlag ja dezidiert nicht gefolgt. Und hat im Nachgang erklärt, das habe er auch nicht gekonnt, diesem Vorschlag folgen, weil dem keine angemessene Unterscheidung der Geister zugrunde gelegen habe. Er entscheidet durchaus. Er entscheidet nicht immer schnell und nach vorher manchmal irritierenden Prozessen. Aber also Papst Franziskus, Jesuit, der weiß sehr genau, was ein Papst kann und darf und nutzt diese Amtsgewalt auch, da wo es ihm angemessen erscheint. Und im gleichen Dokument nach der Amazonas-Synode hat er insbesondere auch die katholische Geschlechteranthropologie, die ja die Grundlage für die ekklesiologische Entscheidung gegen eine Frauenordination bildet, noch einmal massiv unterstrichen. Auch in diesem Punkt hatten ja viele Hoffnungen auf die Amazonas-Synode gesetzt. Auch die sehe ich damit zwar päpstlich enttäuscht.
Sie haben aber trotzdem noch Hoffnung, Schwester Philippa.
Ja, ich habe noch Hoffnung und ich würde auch wagen, dem Herrn Professor Arnold zu widersprechen, nicht aus kirchenrechtlicher Sicht, sondern aus einer ähnlichen, wie Stadtdekan Hermes eben sagt. Ich glaube, wenn an vielen Stellen der Welt synodale Wege im Gange sind, und es ist ja nicht nur in Deutschland so, und es werden Themen aufgegriffen, die ähnlich auf den Nägeln brennen wie bei uns bestimmte Themen, dann wird das in Rom irgendwann auch zur Kenntnis genommen werden. Natürlich werden nicht die Entscheidungen von Rom in die einzelnen nationalen Kirchen verlegt. Es bleibt dabei, dass bestimmte und die entscheidenden Themen in Rom entschieden werden. Aber je mehr nationale Kirchen sich auf Wege begeben und versuchen, das Evangelium im 21. Jahrhundert zu verkünden, desto mehr wird das auch Einfluss haben auf den weltkirchlichen Prozess. Und unter Synodalität gehört ja nun auch das Thema Macht- und Gewaltenteilung. Es gehört auch das Thema Frauen indirekt darunter, dass wenn man eine synodale Kirche möchte, kann man das nicht nur mit geweihten Amtsträgern tun. Also insofern finde ich, sind die Themen, die wir im deutschen synodalen Weg, um die wir ringen, sind die nicht obsolet durch diesen gesamten weltkirchlichen Weg. Da würden sich manche freuen, wenn der neue weltkirchliche Prozess den Deutschen erdrückt. Aber ich glaube, da gibt es doch noch genug Kraft im synodalen Weg hierzulande, um sich dem entgegenzustemmen.
Und ich würde auch noch dazu legen, ich plädiere vehement dafür. Ich habe das hier auch bei uns in den Diözesanrat schon eingebracht. Einige Elemente und einige Wege, wie durchaus jetzt im Rahmen des geltenden Rechtes auf unserer Ebene schon Dinge geändert und Verfahren verbessert im Sinn von Fairness, Partizipation, genau. Verfahrensgerechtigkeit verbessert werden könnten. Und das ist vorhin, habe ich schon mal gesagt, im Blick auf die Übernahme von Verantwortung, mache ich das erst, wenn ich nicht mehr anders kann, dann sieht es halt einfach von vornherein schon mal nicht so motiviert aus. Und genauso gilt es doch auch für Reformschritte, wo wir auch von unserer ekklesiologischen Überzeugung, vom Verständnis der Kirche als Gemeinschaft sagen können, es gibt sehr viele Dinge, wo jetzt schon auf der ortskirchlichen Ebene nicht im Widerspruch zum universalkirchlichen Recht tatsächlich Bischöfe Partizipation verbessern können. Und nicht nur die Bischöfe, schauen wir nicht nur immer auf die Bischöfe. Ich hätte da auch die Erwartung, dass beispielsweise die Domkapitel als wichtige Player, beispielsweise bei der Besetzung von Bischofsstühlen, dass sie einfach selber mal auf die Idee kommen. Diese drängenden Anliegen gibt es, die Anliegen der Frauen gibt es, die Anliegen nach Partizipation. Was können wir jetzt schon tun in unserem Herrschaftsbereich, um Verfahren zu verbessern? Und da wird mir viel zu sehr abgewartet und viel zu sehr immer nach Rom geschaut. Der Papst ist fast alles in der katholischen Kirche, aber er ist nicht alles. Johann Adam Möhler, der große Tübinger Theologe, hat mal gesagt, in der katholischen Kirche ist nicht einer alles und sind nicht alle alles, sondern alles sind nur alle zusammen. Das sei das Prinzip der katholischen Kirche. Und daran würde ich mich gerne auch im 21. Jahrhundert orientieren.
Ja. Ich würde gerne noch was ergänzen, auch aus einer eigenen Erfahrung, die ich gerade in diesen Tagen gemacht habe. Wir arbeiten im Frauenforum des Synodalen Wegs unter verschiedenen Überthemen. Da ist eben auch ein Thema, was ist eigentlich unter dem jetzt geltenden Kirchenrecht schon möglich, was aber nicht in deutschen Diözesen umgesetzt wird. Wir brauchen gar nicht so weit über Grenzen hinauszuschauen. In Schweizer deutschsprachigen Diözesen ist vieles möglich, was bei uns bisher unmöglich ist. Und dort gilt bekannterweise das gleiche Kirchenrecht. Vorige Tage bekam ich einen Brief von einer Mitschwester aus dem Kongo in Afrika, die mir beschrieben hat, was in ihrer Diözese Frauen an priesterlichen Diensten wahrnehmen. Da gilt auch das gleiche Kirchenrecht. Also insofern glaube ich, dass da noch sehr viele Spielräume sind, die wir bisher nicht ausgelotet haben.
Es waren ja schon quasi so kleine Fazits. Frage noch mal an Professor Arnoth. Wie sehen Sie das? Ist die katholische Kirche von Stadtdekan Hermes und Schwester Philippa, haben wir gerade gehört, da bewegt sich ganz viel. Also ist dieser tote Punkt vielleicht doch gar nicht so tot?
Die Einschätzung, es sei ein toter Punkt, ist ja die von Kardinal Marx gewesen.
Wie würden Sie das einschätzen?
Also innerhalb der geltenden kirchlichen Ordnung ist Partizipation als Mitentscheidung in diesem monarchisch verfassten System ganz, ganz selten nur möglich. In der Regel geht es um Beratung. Es gibt an der Basis auch in deutschen Pfarreien viel an Laienbeteiligung, das im Widerspruch zum universalkirchlichen Recht steht und dass der Pfarrer trotzdem toleriert und der Bischof vielleicht auch drüber hinwegsieht, weil es die Gemeinde lebendig hält und die Menschen engagiert. Das sind aber dann keine belastbaren strukturellen Reformen. Das können allenfalls Keimzellen sein, aus denen dann irgendwie auch solche Dinge sicherstellende Strukturen erst werden müssen, die dann Laien in einer Pfarrei auch die Perspektive geben, dass sie dieses Engagement weiterführen können, auch mit den Verantwortungen, die sie vielleicht jetzt haben, wenn der Pfarrer mal wechselt und der Nächste sein Amt wieder klassisch katholischer versteht als vielleicht der bisherige.
Was wäre denn an Veränderungen kirchenrechtlich schon jetzt möglich?
Also zum Beispiel ein Frauendiakonat teilkirchlich einzurichten, wenn die Bischöfe einer Bischofskonferenz dem Papst ein solches Anliegen vortragen und um ein sogenanntes Indult bitten, ein Ausnahmerecht vom universalkirchlichen Verbot der Frauenordination, dann könnte auch nur in Teilen der Weltkirche ein Frauendiakonat eingerichtet werden. Dafür bräuchte es mutige Bischöfe, die das möglichst gemeinsam dem Papst vortragen.
Die haben wir halt zu wenig. Das genau. Ist unser Problem.
Also ich nehme mit, es ist sehr spannend gerade, was sich da alles in der katholischen Kirche abspielt und keineswegs unbedingt tot. Und da wird sich viel entwickeln. Und insofern danke ich Ihnen ganz herzlich für die Diskussion. Am toten Punkt kann sich die katholische Kirche erneuern. Im SWR2 Forum diskutierten heute Schwester Philippa Rath, sie ist Benediktinerin und Delegierte des Reformdialogs Synodaler Weg. Monsignore Dr. Christian Herme, Stadtdekan von Stuttgart, und Professor Dr. Bernhard Sven Arnut, Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Tübingen. Am Mikrofon war Silke Arning.